Ich lese uns zwei Verse aus dem 1. Thessalonicher Brief als Hinführung auch zum Thema Evangeliumzeugnis in der Kraft des Heiligen Geistes in der Apostelgeschichte und heute. Nun, 1. Thessalonicher 2, Vers 1 und 2. Denn auch ihr wisset, liebe Brüder, von unserem Eingang zu euch, dass er nicht vergeblich gewesen ist, sondern ob wir gleich zuvor gelitten hatten und geschmäht gewesen waren zu Philippi, wie ihr wisset, waren wir freudig in unserem Gott, bei euch zu sagen, das Evangelium Gottes mit großen Kämpfen. Wir wollen beten, soweit es geht, uns dazu erheben. Und dafür danken wir dir, lieber Herr, für dein Wort, für die frohe Botschaft, für das Evangelium. Danken dir, dass du Sünder gerecht machst. Danken dir, Herr Jesus, dass wir in dir das Heil haben. Und dein Wort, dein Evangelium wird verkündigt, damals wie heute. Und lass es in rechter Weise geschehen, auch unter uns. Und dazu mögest du auch diesen Nachmittag segnen. Amen. Wir setzen uns wieder, hören dann auch gleich auf die Botschaft.
Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Evangeliumszeugnis in der Kraft des Geistes. Ich denke, das ist ein Thema, das ganz wichtig ist und sinnvoll, auch im Rahmen einer Pfingstkonferenz einmal zu betrachten. Und ich möchte mit uns anfangs etwas lesen, einige Verse aus Apostelgeschichte 4. Es geht ja darum, dass wir uns Gedanken machen, wie das Evangeliumszeugnis uns bezeugt ist aus der Zeit der Apostel, in der Apostelgeschichte und was wir heute daraus lernen können, was das für uns heute zu sagen hat. Und aus den vielen Abschnitten, die da in der Apostelgeschichte darüber berichten, möchte ich einfach einmal einiges aus Apostelgeschichte 4 uns vorlesen. Wir wissen, dass praktisch zuvor eine Verkündigung stattgefunden hatte. Nach der Heilung des Gelähmten hat der Apostel Petrus in der Kraft des Geistes das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigt. Und dann, Apostelgeschichte 4, kommt es zum Gegenschlag. Die Priester, der Hauptmann des Tempels, sie greifen ein und versuchen, diese Verkündigung zu unterbinden. Und da lesen wir ab Vers 1 in Apostelgeschichte 4, während sie aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Dann kommt die Verhaftung durch die hohen Priester und das Verhör. Und dann heißt es, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Die Frage in Vers 7. Vers 8, da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Da sie aber den Menschen bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Und dann kommt der Ratschlag im Hohen Rat, sie versuchen diese Verkündigung zu unterdrücken und dann kommen die Apostel. Vers 18 heißt es, und sie ließen sie rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus zu reden noch zu lehren. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie aber drohten ihnen noch weiter und ließen sie frei, weil sie wegen des Volkes keinen Weg fanden, sie zu bestrafen. Denn alle priesen Gott über dem, was geschehen war. Und in Vers 33 lesen wir noch, und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist, aber immer wieder, wenn man solche Dinge liest in der Apostelgeschichte und sieht, wie es heute bei uns aussieht in der Gemeinde Jesu Christi und wie es auch bei mir selber aussieht, dann müssen wir manchmal seufzen. Mir geht es jedenfalls so, dass wir sagen und empfinden müssen, was war da für eine Einfalt, für eine Kühnheit im Zeugnis für den Herrn Jesus, für eine Selbstvergessenheit und Selbstverleugnung. Und was für eine Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes in dem Zeugnis der Jünger des Herrn Jesus, die Kraft des Heiligen Geistes in der Verkündigung dieses herrlichen Wortes Gottes, dieses Evangeliums, dieser Heilsbotschaft von Jesus Christus. Und das ist das, was heute oft fehlt. Uns fehlt die Kraft, uns fehlt der Mut, die Freimütigkeit, so lesen wir das hier. Das hat der Heilige Geist diesen Zeugen des Herrn Jesus verliehen, dass sie gar nicht gedacht haben daran, was könnten diese Leute über uns denken, was könnten sie uns antun, was könnte uns passieren, wenn wir weitermachen, sondern sie haben gesagt, wir können gar nicht anders. Und es fehlt uns heute oft. Wir wissen von dieser Rettungsbotschaft, wir kennen den Herrn Jesus. Ich spreche jetzt zu denen, die wirklich eine persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus haben und Kinder Gottes sind durch den Glauben an den Herrn Jesus. Aber oftmals sind wir eingeschüchtert und resigniert. Oftmals sind wir belastet von mancherlei Dingen und wir versäumen diesen Auftrag zu erfüllen, den wir alle miteinander haben, nämlich Zeugen des Herrn Jesus zu sein. Und deswegen wollen wir uns ein Stück herausfordern und ermutigen lassen, indem wir diese Verse aus der Apostelgeschichte miteinander betrachten und sie einmal in Beziehung setzen zu dem, was die Bibel in den Briefen lehrt über unseren Auftrag als Zeugen Jesu Christi. Da müssen wir etwas dazu sagen, ein paar Dinge. Es gibt nämlich einiges, was uns auch in Missverständnisse führen kann. Wenn wir die Apostelgeschichte betrachten, dann betrachten wir das herrliche, inspirierte Zeugnis von den Anfängen der Gemeinde, von der Apostelzeit. Und diese Apostelzeit hat einige Besonderheiten, die wir heute einfach nicht mehr haben. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen und erkennen. Sonst geraten wir in die Irre. Wenn wir daran denken, wir müssten wirklich so evangelisieren wie die Apostel, dann landen wir nämlich direkt bei den Pfingstlern. Dann kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, ja, was war denn der Anfang von dieser Evangelisation? Das war ein Wunder, ein Heilungswunder, das öffentlich geschah an der Pforte des Tempels. Nun, wir haben solche echten Heilungswunder heute nicht mehr. Die Zeit der Wunderzeichen ist wie die Zeit der Prophetenoffenbarungen für die Gemeinde vorbei, und zwar nach Gottes weisem Ratschluss. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, was können wir aus der Apostelgeschichte lernen und was nicht. Wenn wir in falscher Weise aus der Apostelgeschichte versuchen, Dinge auf heute zu übertragen, da habe ich schon mal an dieser Stelle drüber gesprochen, dann landen wir tatsächlich bei den Irrtümern der Pfingstbewegung. Auch wenn wir erwarten, wir hätten noch Apostel, wir hätten noch Prophetenoffenbarungen. Diese Dinge hat Gott in der Anfangszeit gegeben, um dieses herrliche Wort des Evangeliums und die Offenbarung des Neuen Testaments, des Ratschlusses Gottes über die Gemeinde zu bekräftigen und bekannt zu machen. Und als dieser Ratschluss Gottes mit dem Neuen Testament abgeschlossen war, wurden die Wunderzeichen genauso wie die Prophetenoffenbarungen und auch das Amt des Apostels abgeschafft von Gott. Das, was der Gemeinde blieb, war das Wort Gottes Und es war der Geist Gottes, der bei der Gemeinde bleibt für immer. Und deshalb müssen wir verstehen, es gibt gewisse Dinge, die können wir nicht eins zu eins anwenden. Aber es gibt andere Dinge, die können wir sehr wohl für uns anwenden und umsetzen. Ich möchte einmal mit uns lesen, diese Verse, die eigentlich den Evangeliumsauftrag umschreiben in Lukas 24 in Apostelgeschichte 1. Lukas 24, ab Vers 44, da lesen wir den Auftrag, einen der Aufträge, die der Herr Jesus vor seiner Himmelfahrt den Aposteln gegeben hat, in Bezug auf die Evangelisation, die Verkündigung des Evangeliums. Ich lese ab Vers 44, Lukas 24. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und in den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden, und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen, und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden, unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Ja, also da ist der Auftrag umrissen, dass die Botschaft von dem gekreuzigten und auferstandenen und verherrlichten Herrn verkündigt werden sollte, proklamiert werden sollte, wie ein Herold eine Siegesbotschaft im Auftrag eines Königs verkündigt, so sollen wir dieses Evangelium von dem für uns gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes ausbreiten. Und zwar ausbreiten bis an die Enden der Erde unter allen Völkern. Das ist der große Auftrag, der den Aposteln gegeben wurde. Er wird aufgegriffen und noch einmal konkretisiert in Apostelgeschichte 1. Vers 6 fragen die Jünger, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Kommt das tausendjährige Reich jetzt? Haben wir die Verheißungen an Israel jetzt zu erwarten? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Noch einmal derselbe Akzent. Wir leben heute in dieser Zwischenzeit, in der Zeit der Gemeinde, die zwischen der Kreuzigung des Herrn Jesus, das war ja noch die Zeit Israels und des Gesetzes, die damit zu Ende ging, und der kommenden Heilszeit des messianischen tausendjährigen Reiches von Gott eingefügt wurde in seiner Weisheit und Souveränität. Und in dieser Zeit sollten aus allen Völkern Auserwählte, Berufene herausgerufen und herausgesammelt werden in dieser Heilskörperschaft der Gemeinde. Das ist der Auftrag, durch die Verkündigung des Evangeliums beruft Gott die Menschen und baut seine Gemeinde. Das ist der Grundauftrag, der ganz, ganz entscheidend ist für die Auferbauung und für das Wachstum und für die Vollendung der Gemeinde Jesu Christi. Glauben empfangen wir, wenn wir das Evangelium hören. Glauben kommt nicht aus dem Erleben von Wundern, aus dem Fühlen von Gottes Gegenwart, aus irgendwelchen Dingen, die uns heute so angepriesen werden, mystischen Erlebnissen, dass man eine Vision von einer Jesusgestalt hat, davon kommt kein rettender Glaube. Rettender Glaube, sagt die Bibel in Römer 10, kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung aus Gottes Wort. Das ist entscheidend, dass wir das verstehen und erkennen, wie Gott seine Gemeinde baut durch das Wort des Evangeliums. Und deswegen ist es ein ganz umfassender Auftrag, den wir hier vor uns haben, dass das Evangelium von Jesus Christus bezeugt werden soll. Und da müssen wir noch mal etwas unterscheiden. Es gibt einen Unterschied zwischen dem speziellen Auftrag an die Apostel, der weitergeführt wird von dem Dienst der Evangelisten, und dem allgemeinen Auftrag an alle Gläubigen. Es gab ja manche Evangelikale, die haben immer wieder gelehrt, jeder Christ ist ein Missionar. Jeder Christ ist ein Evangelist. Und es stimmt nicht ganz so. Ja, wir haben also einerseits den Dienst des Evangelisten, das ist einer von diesen fünf Diensten, die es ursprünglich in der Auferbauung der Gemeinde gab, Epheser 4, Vers 11 ist es erwähnt, dass da eben Apostel und Propheten gab, die Dienste der Grundlegung, die am Anfang gegeben waren und später weggenommen wurden, und dann Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und Evangelisten, Hirten und Lehrer waren zur Erbauung der Gemeinde berufen, seit es die Gemeinde gibt. Und es wird auch welche geben, bis die Gemeinde in die Herrlichkeit hinaufgenommen wird. Das sind also diese Dienste. Und der Dienst zum Beispiel eines Missionars, so wie wir das heute verstehen, das ist eigentlich der Dienst eines Evangelisten. Und genauso gibt es auch Brüder, die der Herr berufen hat, in besonderer Weise das Evangelium vollmächtig zu verkündigen und die auch eine besondere Gabe haben, dass sich nämlich durch diese Verkündigung Menschen auch in größerer Zahl bekehren. Und dann gibt es auch Evangelisten, also Brüder mit einer evangelistischen Gabe in örtlichen Gemeinden. Ja, das ist, denke ich, kann man ableiten zumindest, dass es da solche gibt, die eine gewisse Gabe haben, Menschen zum Glauben zu führen. Aber das müssen wir nicht verwechseln. Auf der einen Seite dürfen wir nicht die Gläubigen unter Druck setzen und sagen, du musstest eigentlich Missionar sein und dass du nicht in Afrika bist, das ist nur deiner Lauheit und Untreue zuzuschreiben. Ja? Das ist aus meiner Sicht ein Extrem. Das stimmt so nicht. Es gibt unterschiedliche Berufungen. Der eine hat wirklich die Berufung, bis an die Enden der Erde zu gehen, um das Evangelium dort zu verkündigen. Dazu braucht es aber wirklich auch eine Geistesausrüstung und auch eine Zubereitung, die nicht für jeden Christen ist. Ja, also es ist falsch, wenn man sagt, du müsstest eigentlich hauptberuflicher Evangelist sein, wenn du noch in deinem Beruf bist, bist du sowieso lau. Ja, also ich überspitze es mal, aber so ähnlich wird es manchmal gepredigt und das ist falsch. Und umgekehrt ist es auch ganz klar so, dass man auf der anderen Seite sehen muss, wenn wir als Gläubige uns unter einen falschen Druck setzen, eine Gabe auszuüben, die wir gar nicht haben, dann kommen wir damit eigentlich nicht weiter. Im Gegenteil, wir werden in dem blockiert, was wir können. Und was nämlich die Ergänzung dazu ist, ist, dass jeder Gläubige, egal wo er ist, wie alt er ist, im Glauben hat den Auftrag, ein Zeuge Jesu Christi zu sein. Das heißt nicht dasselbe wie das Evangelium verkündigen, sondern bezeugen, das kann jeder von uns. Und ein Zeuge zu sein, wenn dieser Auftrag nicht ausgeführt wird, dann ist auch der Auftrag der Evangelisten nicht richtig ausführbar. Das muss sich ergänzen. Wir müssen dieses Zusammenwirken des ganzen Leibes haben, damit diese Aufgabe der Evangeliumsverkündigung richtig erfüllt wird. Also das möchte ich einfach mal vorab sagen. Hier haben wir Apostel oder Evangelisten am Werk. Und wenn wir uns mit ihnen eins zu eins messen, dann können wir, glaube ich, alle einpacken. Ich weiß nicht, vielleicht ist jemand drunter, der auch diesen Auftrag eines Evangelisten hat. Aber ansonsten kommen wir da nicht hin. Aber auf der anderen Seite hat jeder von uns die Möglichkeit, in der Kraft des Heiligen Geistes glaubwürdig den Herrn Jesus zu bezeugen. Und das ist ganz entscheidend, dass wir das auch wirklich tun. Und dazu möchte ich eigentlich auch mit diesem Vortrag ermuntern. Wo steht denn das, dass wir ein Zeugnis sein sollen? Das brauchen wir auch irgendwo in der Bibel. Und ich suche da immer eigentlich in der Lehre der Apostel, in den Briefen. Und ich finde da zwei Bibelstellen ganz wertvoll. Es gibt natürlich mehrere, aber ich möchte mal die zwei herausgreifen. Philipper 2, ab Vers 14 haben wir da einen Auftrag, der für uns alle gilt, auch wenn wir keine Gabe eines Evangelisten haben oder keinen Auftrag, Missionar zu sein. Da heißt es, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet. Ich finde das sehr, sehr aufschlussreich. Da wird viel gesagt über unser Zeugnis. Zunächst mal, unser Zeugnis hat ein Fundament und das ist unser Lebenswandel. Da wird auch viel Falsches, denke ich, gesagt. Unklares in dieser Beziehung. Manchmal hört man so, ja, wenn wir nicht uns der Welt anpassen und so leben wie die Welt auch, dann sind wir doch gar nicht glaubwürdig, dann erreichen wir die Menschen doch gar nicht. Hier lesen wir aber was anderes. Hier lesen wir, dass wir heilig und für den Herrn leben sollen, untadelig, so wie es der Herr Jesus möchte, kompromisslos. Und gerade wenn wir so als Heilige leben, dann sind wir ein Licht, das leuchtet. Wisst ihr, wenn ihr euer Licht runterdimmt, bis auf das Zwielicht der Welt, dann seid ihr kein Unterschied mehr. Dann merkt man nicht mehr, dass da was anders ist. Und das ist nämlich das, was eigentlich ein Mensch, den Gott vorbereitet hat, den Gott rufen will, was den auszeichnet, dass er nämlich eigentlich dieses weltliche Sündenleben innerlich ein Stück satt hat. Er lebt es immer noch, aber er möchte eigentlich nicht mehr. Er spürt irgendwie, das kann es nicht sein. Und deswegen, wenn jemand als Christ heilig lebt und gerade nicht weltförmig, dann ist er da ein ganz enormes Zeugnis. Vorausgesetzt, das sage ich immer wieder und das steht auch hier, tut alles ohne Murren und Bedenken, vorausgesetzt, wir leben heilig mit Freuden. Strahlend, nicht düster und sauertöpfisch, dass man sagt, ja, eigentlich wollte ich ja auch alle die Sachen machen, die ihr macht, aber ich darf es nicht, ich bin Christ. Ja, wenn wir natürlich so denken, dann sind wir überhaupt kein Zeugnis. Ja, sondern wir müssen sehen, ich freue mich, dass ich nicht mehr fernsehen muss. Ich freue mich, dass diese ganzen Dinge hinter mir liegen, die das Sündenleben alles zu bieten hat. Ich habe etwas Besseres gefunden. Das müsste doch eigentlich unser Zeugnis sein. Und glaubwürdiges Leben in der Heiligung, das ist das, was Leute herausfordert und provoziert und auch an den Punkt führt, wo sie vielleicht mal über ihr eigenes Leben nachdenken. Und deswegen, wir sollen Lichter in der Welt sein, nicht Zwielichter, nicht heruntergedimmt, sondern strahlend. Ein Unterschied, ein klarer Kontrast zwischen Licht und Finsternis. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir auch das Wort des Lebens darbieten können. In der Beziehung ist sicher richtig, dass wir verstehen, in unserem allgemeinen Leben als Zeugen, das gilt jetzt nicht für den Evangelisten, der hat die Aufgabe, das Wort zu proklamieren. Aber der Zeuge lebt davon, dass er im Alltag gesehen wird. Und wisst ihr, wo unser Zeugnis anfängt? Das fängt nicht irgendwo an in einer fremden Stadt oder in irgendeiner Großkampagne, sondern das fängt genau vor unserer Haustür an. Oder sogar hinter unserer Haustür. Wir haben vielleicht auch noch einige ungläubige Familienangehörige. Und wisst ihr, wo es am schwierigsten ist? Genau dort. Das sage ich aus eigener Erfahrung. Ich bin da auch nicht besser. Ja? Genau dort, dass wir lernen, glaubwürdig als Christen zu leben, erst einmal in unserem Haus. Vor unseren Familienangehörigen, die uns jeden Tag mitkriegen, auch in unseren schlechten Launen und unseren schwierigen Zeiten. Ja? Wenn wir dort ein Zeugnis für das Evangelium sein können, dann können wir es auch bei den Nachbarn um die Ecke oder bei den Leuten, die ein bisschen weiter weg sind. Aber ich glaube, dass eines ganz, ganz wichtig ist und das möchte der Herr schenken, dass wir das neu verstehen. Gott hat Werke für uns vorbereitet vor Grundlegung der Welt. Epheser 2, Vers 10. Ja? Wir sind seine Geschöpfe geschaffen zu guten Werken, die Gott im Voraus für uns bereitet hat. Und das heißt, wenn wir im Prinzip im Willen Gottes leben, dann hat Gott in unsere Lebensumgebung, in unsere Nachbarschaft und Verwandtschaft, in unsere Arbeitssituation, wo wir mit Kollegen zusammen sind, hat er vorbereitete Menschen gesteckt, die durch uns das Evangelium erfahren sollen. Denen wir ein Zeugnis sein sollen und ein Zeugnis geben sollen. Beides. Und wenn ich von dem ausgehe, dann wird Zeugnis geben ein Stück natürlich. Und dann kann ich auch den Herrn bitten, Herr, lass mich im Alltag glaubwürdig leben und lass mich Gelegenheiten bekommen, dein Wort weiterzugeben. Und zwar idealerweise, so wie es im Petrusbrief heißt, dass man gefragt wird. Aufgrund des Lebenszeugnisses gefragt wird, sag mal, wieso bist du so froh und strahlst so eine Freude und so einen Frieden aus? Oder wieso machst du nicht mit, wenn alle über den Chef lästern und jammern über alles Mögliche? Ja, das sind zum Beispiel so Fragen, die es wäre schön, wenn die uns gestellt würden. Das ist nicht immer so. Aber wenn unser Leben gar nicht erlaubt, dass solche Fragen gestellt werden, dann müssen wir uns fragen, dann stimmt irgendwas nicht. Und ich denke, das ist ganz heilsam, dass wir unser Leben da mal einfach auf den Teststand stellen und uns fragen, kann ich im Alltag durch mein Leben auf den Herrn Jesus hinweisen? Kann ich so leben, dass die Menschen erkennen, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Licht in der Finsternis? Und dass es auch für die Menschen eine Empfehlung sein kann. Bei all unserer Schwachheit, wir brauchen nicht so zu tun, als wären wir jetzt die strahlenden Leute, die immer von morgens bis abends lächelnd rumlaufen. Das ist auch unnatürlich. Ja? Aber wenn wir wirklich mit dem Herrn leben, dann lernen wir ja die Lasten unseres Lebens, die Bitterkeiten, die Enttäuschungen, die Schwierigkeiten, den Frust immer wieder abzulegen und davon frei, immer wieder neu mit dem Herrn voranzugehen. Und wenn das wirklich unsere alltägliche Praxis ist, dann spüren die Menschen etwas davon. Wisst ihr, heute sind die Menschen zunehmend undankbar, verbittert, frustriert. Sie jagen ihrem Ego und ihrer Selbstverwirklichung nach und sie werden ja nicht glücklicher dadurch, sondern im Prinzip immer unglücklicher. Und jemand, der wirklich von seinem Ich-Leben frei geworden ist und der in dem Herrn Jesus volle Genüge gefunden hat, ist eine Herausforderung und ein Zeugnis. Und das sollte eigentlich das Fundament bilden für unser Wortzeugnis, dass wir dann auch wirklich etwas weitergeben von dem Wort Gottes. Weil im Gegensatz zu dem, was heute manchmal auch gelehrt wird, reicht unser Lebenszeugnis nicht aus. Das sagen manche auch, ja, du sollst alles immer nur vorleben, du darfst gar nichts reden. Das ist auch falsch. Ja? Der Glaube kommt nicht aus dem Anschauen von anderen Leuten, sondern der Glaube kommt daher, dass ich das Wort von Christus weitergebe, an der richtigen Stelle, in der richtigen Weise. Und deswegen müssen wir auch lernen, in diesem Wort selber gefestigt zu sein, dass wir auch Bibel studieren im Hinblick auf das Evangelium, damit wir den Menschen auch das Evangelium anhand des Wort Gottes erklären können. Und natürlich auch, dass wir solche Dinge wie zum Beispiel Traktate, Broschüren, ein Johannesevangelium mit Kommentaren, solche Dinge weitergeben können. Dass wir bewusst den Samen des Wortes säen. Das ist diese andere Sache, die jedes Kind Gottes tun kann, auf seine Weise. Vielleicht kann es nicht jeder erklären. Aber die allermeisten können zum Beispiel ein Johannesevangelium weitergeben. Ja, das kann man machen. Betend. Und dann, oder ein Kalender, ja, ein Abreißkalender, wo jeden Tag ein Bibelwort den Menschen vor Augen steht. Solche Dinge sind einfach, aber solche Dinge sind wichtig, dass der Same des Wortes ausgesät werden kann. Und dazu brauchen wir im Grund jeden einzelnen Gläubigen. Da genügt es nicht zu sagen, oh, wir haben da ein paar Profis. Die machen das die ganze Zeit, sondern das muss von uns allen ausgehen. Das ist unser Auftrag, Zeuge zu sein. Nicht Evangelist, aber Zeuge des Evangeliums, Zeuge des Herrn Jesus in unseren alltäglichen Zusammenhängen. Und das würde ich auch uns allen immer wieder raten, dass wir darum beten, Herr, zeig mir ein, zwei, drei Menschen in meiner Lebensumgebung, denen ich Zeugnis geben soll, die du ansprechen willst durch mich. Zeig sie mir, gib mir Gnade, dass ich ihnen für sie beten kann. Man muss ja den Boden vorbereiten und dann zu einer geeigneten, vorbereiteten Zeit auch mit ihnen über den Glauben reden kann. Und wenn wir schon so rangehen, ich glaube, dann kann der Herr uns auch wirklich Menschen zeigen und dann kommt da einfach diese Möglichkeit auf, dass wir überhaupt Zeugnis geben. Und das ist wichtig, ich möchte noch einmal auch das andere Wort lesen, was uns auch sehr herausfordert und ermutigt. Das ist dieses Zeugnis, das der Apostel Paulus den frisch bekehrten Thessalonichern gibt. 1. Thessalonicher 1, ab Vers 8. Da heißt es, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Also diese Jungbekehrten waren so eifrig und so kraftvoll in ihrem veränderten Leben, dass die Leute davon geredet haben, dass sogar die Händler, die fahrenden Händler in irgendwelchen anderen Städten des Römischen Reiches von diesen Thessalonichern erzählt haben. was da passiert ist in Thessalonich. Und dass es wieder zu dem Apostel Paulus zurückgekommen ist. Und das heißt, da war eine junge Gemeinde, da waren ganz frisch bekehrte Gläubige, die nur ganz wenig eigentlich vertieft gewusst haben und geschult waren, aber sie haben mit Freude und Einfalt des Herzens den Herrn Jesus bezeugt. Und das ging, hat Kreise gezogen. Und deswegen lasst uns da auch drum beten, dass wir dieses Zeugnis geben, auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist genau der Punkt, den wir nachher noch etwas vertieft untersuchen wollen. Wie kommen wir dazu, dass unser Evangeliumszeugnis kraftvoll ist? Dass es wirklich auch Frucht bringt? Wir haben, denke ich, auch manchmal schon erlebt, dass wir kraftloses Evangeliumszeugnis weitergegeben haben. Ich habe es jedenfalls ganz gewiss schon immer wieder erlebt. Und das ist etwas, was einen auch manchmal mutlos macht. Was einem manchmal auch den Mut nimmt, noch einmal auf andere Leute zuzugehen. Und es ist sicher wichtig, dass wir einfach treu sind in dieser Aufgabe, nicht meinen, wir dürften gar kein Zeugnis geben, bis wir nicht irgendwo spürbar mit Kraft ausgerüstet sind. Das ist sowieso ein bisschen problematisch, diese Vorstellung. Aber auf der anderen Seite sollten wir schon wirklich den Herrn bitten und danach streben, Herr, mach mich zu einem Zeugnis für dich und rüste mich auch aus mit Kraft. Und schenke, dass ich diese Kraft wirklich auch in meinem Dienst erfahren darf. Die Kraft des Heiligen Geistes. Ich muss noch einmal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, der oft auch diese Kraft heute hindert. Und das sind die menschlichen Strategien und Rezepte, mit denen man heute oft Evangeliumsverkündigung fördern will. Das ist eine große Not. Denn das ist etwas, was in Wirklichkeit die Evangeliumsverkündigung blockiert. All das, was wir erleben, sei es bei ProChrist, sei es auch bei modernen Evangelisationskampagnen, das sind zwei Elemente, die hier eine verderbliche Rolle spielen. Das eine ist, dass die Botschaft verwässert wird, dass das Evangelium nicht mehr in aller Klarheit verkündigt wird, sondern es wird stromlinienförmig auf den modernen Menschen zugeschnitten, sodass es ihm gefällt. Klassisches Beispiel, ihr kennt sicher fast alle diese vier geistlichen Gesetze, diese Broschüre von Campus für Christus, die sehr, sehr viel im Evangelikalismus verteilt wurde. Und die fing ursprünglich mal an mit der biblischen Aussage, jeder Mensch ist ein Sünder und ist unter dem Gericht Gottes. Und dann hat der Bill Bright, der Leiter von Campus, angeblich irgendeinen Traum oder eine Vision gehabt und dann hat angeblich Gott ihn geleitet, diese Aussage nicht als erstes zu nehmen und seitdem steht in den vier geistlichen Gesetzen als erstes, Gott liebt sie und hat einen wunderbaren Plan für ihr Leben. Das Positive zuerst. Kennt ihr diese Ausrichtung? Und das ist zum Beispiel auch ein Stück subtile Verführung. Dass im Grund man versucht, das Evangelium an den Menschen anzupassen. Und da möchte ich auch noch etwas vorlesen, etwas, was in unserer Zeit sehr wichtig ist, aus dem ersten Korintherbrief, aus dem ersten Kapitel, diese Verse, die da deutlich machen, dass wir aufpassen müssen, dass dem Evangelium nicht die Kraft genommen wird durch menschliche Tricks und Methoden. 1. Korinther 1, ab Vers 17. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Ich sage immer, wisst ihr, Redeweisheit oder Rhetorik ist heute ein Standardpflichtfach in allen Bibelschulen, selbst in den konservativeren. Ja? Und Paulus sagt, nur nicht, nur keine Rhetorik nehmen, sonst wird die Botschaft vom Kreuz entkräftet. Na komisch, eigentlich wird das doch nur besser, wenn jemand toll reden kann und das Ganze mit brillanten Formulierungen und tollen Gedanken und Zitaten von antiken Philosophen verschönert oder nicht. Ja, das ist die Frage. Die Bibel sagt, in dem Moment, wo du eine menschliche Methodik hineinbringst, wo du Redeweisheit hineinbringst, entkräftest du das Evangelium und machst es ein Stück zunichte in seiner eigentlichen Kraft. Und das ist etwas, was, denke ich, ganz, ganz viel auch für die Not der heutigen Evangeliumsverkündigung verantwortlich ist. Ich lese nur mal noch ein paar Verse zu diesem Punkt. Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Wisst ihr, ich studiere gerade auch leider mal wieder vertieft die Gemeindewachstumsbewegung, Willowkrieg, diese ganzen Strömungen, die im Grunde sagen, man muss das Evangelium anpassen an die Zielgruppe, damit der moderne Mensch es versteht, müssen wir es umformulieren, umändern, Anstöße aus dem Weg räumen. Und wisst ihr, wenn ihr den Apostel Paulus betrachten würdet, dann müsstet ihr sagen, im Sinne der Schulung der Gemeindewachstumsbewegung, das war der größte Versager. Der hat die schwerwiegendsten Fehler gemacht. Denn er hat eine Botschaft verkündigt, von der er selber bezeugt, 90% meiner Zielgruppe lehnen sie ab. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Und er hat aber trotzdem genau diese Botschaft verkündigt und keinen Millimeter Abstrich gemacht. So wie der Herr Jesus gepredigt hat in Johannes 6 und alle Jünger haben sich abgewandt und dann fragt er die 12, wollt ihr auch noch weggehen? Wisst ihr, und diese Kühnheit, diese heilige Ehrfurcht vor dem Botschaft des Evangeliums, das wird heute geopfert dem Opportunismus. Und so erreichen wir keine Menschen, so gewinnen wir niemanden, so bekommen wir nicht wirkliche Wiedergeburten und Bekehrungen, sondern wir bekommen eine Menge falsche Bekehrungen und falsche Früchte. Und deswegen müssen wir da aufpassen. Die Bibel sagt, das Wort vom Kreuz hat eine Kraft. Es ist selber eine göttliche Kraft. Aber nur dort, wo wir sie in aller Einfalt im Vertrauen auf den Herrn und nicht im Vertrauen auf menschliche Rezepte weitergeben. Ja, und da müssen wir wieder neu lernen. Freimütigkeit bedeutet, dass man nicht denkt, ja, was denkt der jetzt von mir, wenn ich das sage? Sondern dass man sieht, es ist das Wort Gottes und wenn Gott Gnade gibt, dann wird es ihn ins Herz treffen. Egal, ob das jetzt zielgruppengerecht und postmodern formuliert ist oder nicht. Ja, das interessiert uns gar nicht. Natürlich versuchen wir, den Herrn zu bitten, dass er uns Worte gibt und eine Weise gibt, das Evangelium weiterzugeben, die die Menschen anspricht. Aber in dem Moment, wo ich das menschlich versuche zu steuern und zu trimmen, dann wird es falsch. Ich denke, das können wir hier sehr deutlich aus dem sehen, was der Apostel Paulus hier bezeugt. Er sagt noch einmal, dann weiterhin, Vers 21, denn weil die Welt durch ihre Weisheit, Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und dieses Vertrauen müssen wir ganz neu gewinnen. Dass wir sehen, das Wort vom Herrn, die Weitergabe des lauteren Bibelwortes, das hat Kraft. Und diese Kraft kann durch keine Schulung, durch keine psychologischen Tricks in irgendeiner Weise ersetzt werden. Und wenn ich das Evangelium und menschliche Psychologie und Tricks zusammenbringe, dann mache ich das Evangelium in seiner Wirkung kaputt, anstatt es zu verbessern. Das sind genau die Dinge, die wir ganz neu lernen müssen. Und dann dürfen wir uns wieder daran erinnern, die ersten Jünger, die waren nicht Bibelschulabsolventen, sondern es waren ungelehrte Leute. Und es darf uns auch Mut machen. Vielleicht sind die wirksamsten Evangeliumszeugen irgendwelche Menschen, die überhaupt nie eine große Bibelschulung gehabt haben. Wobei ich sage, Bibelstudium und ein Leben mit der Schrift, das ist immer wichtig und es hilft auch. Aber manchmal gebraucht Gott auch ganz Frischbekehrte, die noch gar nicht viel von der Bibel wissen. Ja? Also das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist Gottesfurcht und das Vertrauen, das kindliche Vertrauen auf den Herrn. Dass wir den Herrn im Herzen und vor Augen haben und dass wir ihn in aller Einfachheit verkündigen, in dem ernsten Bewusstsein, wir wollen uns dem Herrn Jesus zur Verfügung stellen, damit er uns als Zeugen gebrauchen kann. In dieser Haltung kann der Herr durch uns Frucht wirken. Vielleicht zum Abschluss noch aus dem zweiten Kapitel die ersten Verse. So bin ich auch, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in über hervorragender Rede oder Weisheit des Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Also wenn wir das Evangelium in aller Einfachheit bezeugen und weitergeben, dann kann Gottes Kraft wirken. Und in dem Moment, wo wir Hintergedanken, Methoden und irgendwas Menschliches dazu tun, dann wird Gottes Kraft beeinträchtigt oder sogar blockiert. Und deswegen eine heilige Einfalt, eine wirklich vom Herrn geleitete, kühne Einfachheit des Zeugnisses ist etwas, was wir eigentlich ganz neu anstreben sollten. Und dass wir auch wissen, wenn die Leute so viel reden von dem postmodernen Menschen, der so skeptisch ist. Ich weiß nicht zu viel über die Griechen damals im ersten Jahrhundert, aber ich glaube, die waren auch ziemlich postmodern. Die waren auch sehr skeptisch, ja. Das waren philosophisch geschulte Leute, die schon 5, 6 Religionen hinter sich hatten und die irgendwo auch zynisch geworden waren und auch nicht mehr geglaubt haben. Der Pilatus sagt, was ist Wahrheit? Das ist eine ganz postmoderne Frage. Also von daher brauchen wir nicht meinen, dass jetzt im 21. Jahrhundert plötzlich das Evangelium völlig anders verstanden und verkündigt werden müsste, sondern der Mensch ist im Kern immer derselbe. Er ist derselbe Sünder und Rebell und sein Zweifel kommt immer daher, dass er in Sünde lebt und die Wahrheit Gottes ablehnt, weil er ein Sünder ist. Deswegen sind alle Sünder Skeptiker irgendwo. Und wir müssen im Grund vertrauen, dass das Wort Gottes Kraft hat, auch die verdrehtesten, auch die seltsamsten Menschen im Herzen, im Innersten des Herzens anzusprechen. Und deswegen können wir alle Zeugen sein. Deswegen haben wir alle die Möglichkeiten in der Hand, weil wir nämlich unsere Bibel haben und das Wort Gottes weitergeben können. Und je einfacher und mehr in der Abhängigkeit vom Herrn, desto wirkungsvoller. Also das ist, denke ich, wichtig, dass wir das verstehen, dass wir wirklich sehen, es kommt darauf an, dass wir den Geist Gottes wirken lassen und das Wort Gottes in Kraft wirken lassen und nicht uns selbst. Dass wir uns auch nicht fragen, ja, passe ich denn überhaupt zu diesem oder jenem? Wisst ihr, ich muss nicht rumlaufen wie ein Punk, um einem Punker das Evangelium zu verkündigen. Ich muss nicht selber Drogen nehmen, um einen Drogensüchtigen zu erreichen, sondern es kommt darauf an, dass wir ein offenes Herz haben für die Menschen, dass wir nicht von ihnen uns abschotten durch irgendein Standesbewusstsein, durch eine gutbürgerliche Ehrbarkeit. Ja, das ist schon wichtig, denn das sollten wir als Christen eigentlich auch im Kreuzestod Christi verloren haben. Ja, wenn wir Beamte sind und da ist ein Penner in der Gosse, dann bin ich doch nichts Besseres als der. Ich kann auch mit so jemand reden, wenn Gott mich leitet. Also das ist zum Beispiel etwas, was der Apostel Paulus auch ein Stück sagt, dass wir den Juden ein Jude und den Griechen ein Grieche sein sollen heute. Das heißt nicht, dass wir uns allen anpassen in ihren sündhaften Verhaltensweisen, sondern das bedeutet, dass ich offen bin für jeden Menschen, unterschiedlichster Art. Für irgendeinen Muslim, ja, für einen Asylanten, für einen Manager, der mir im Zug begegnet, ja, und da an seinem iPhone rummacht, ja, ganz egal. Dass wir offen sind und wissen, der Herr Jesus ist Herr über alle Menschen. Und so wie der Herr mich leitet, will ich einfach ganz unbedarft und freimütig dann auch auf jemanden zugehen. Das ist etwas, das wünsche ich mir selber auch. Nicht, dass ihr meint, ich sei da schon. Ja, ich predige das auch zu mir. Ich sehe auch bei mir da ganz große Defizite, die zum Teil daher kommen, dass wir eingeschüchtert sind und ein Stück feige. Ich lese mal, was da in 1. und 2. Timotheus 1 steht. Dieses Problem wird auch ganz deutlich auch in der Bibel angesprochen. Und das dürfen wir dem Herrn Jesus auch ganz ehrlich sagen. Da heißt es, 2. Timotheus 1, Vers 7 und 8, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Wisst ihr, wir sind ein Stück leidensscheu geworden. Und das merke ich auch bei mir, dass manchmal mein Evangeliumszeugnis dadurch gehemmt wird, dass ich denke, was denkt jetzt der von mir, wenn ich den einfach so anspreche auf Jesus Christus. Ja? Und das ist schon mal eine Frage, der muss ich einfach absterben. Und wenn wir solche Dinge lernen zu überwinden, dann können wir glaubwürdig und einfältig anderen Menschen etwas sagen. Es gibt manche, die haben da eine besondere Gabe, das werden wir vielleicht nie so erreichen können. Es gibt manche Menschen, die wirklich aufrichtig zu anderen hingehen können und sagen können, wissen Sie, dass Sie in den Himmel kommen? Haben Sie Gewissheit, in den Himmel zu kommen? Ja? Ich könnte das im Moment jedenfalls nicht. Ja, da muss auch jeder seinen Weg finden, würde ich mal sagen, wie Gott ihn gebrauchen will. Das wird bei keinem ein Schema sein, dass man sagt, den muss ich jetzt nachahmen, dann kriege ich auch dieselben Ergebnisse. Ja. Gott arbeitet durch jeden Einzelnen. Und genau das, was eben unsere Besonderheiten sind, das sind vielleicht auch Kanäle, wo wir bestimmte Leute erreichen, die würden von anderen nicht erreicht. Und umgekehrt. Wir können vielleicht manche Leute nicht erreichen, aber unser Bruder, unsere Schwester kann es. Und deswegen ist Evangeliumsverkündigung auch immer eine Gemeinschaftsaufgabe. Erstens, jeder sollte die Aufgabe für sich als Auftrag sehen und auch sehen, der Herr Jesus gibt mir die Kraft. Er beauftragt mich und er gibt mir auch die Kraft seines Heiligen Geistes, in meiner Lebensumgebung Zeugnis zu sein. Und als Gemeinde können wir auch sagen, es gibt zum Beispiel gewisse Brüder, die haben vielleicht eine besondere Gabe, das Evangelium zu verkündigen und zu erklären. Das hat nicht jeder. Kann zum Beispiel sein, der ist überhaupt kein Bibellehrer, sondern der hat einfach eine andere Gabe. Und es gibt auch bestimmte Brüder, die vielleicht besonders eine Gabe haben, seelsorgerlich Menschen zu helfen zur Bekehrung. Geburtshelfer sozusagen. Ich muss nicht jemanden zur Bekehrung führen. Wenn ich zum Beispiel den ersten Impuls gebe, indem ich jemanden anspreche und neugierig mache und offen mache durch mein Leben, dann habe ich genauso zu dem Werk beigetragen, dass der sich am Schluss bekehrt, wie jemand, der ihm später das Evangelium erklärt oder jemand, der ihn in der Seelsorge begleitet, wo er sich bekehrt. Ja, das müssen wir auch verstehen, da gibt es eine Arbeitsteilung und die Aufgaben verteilt unser Herr. Das haben wir nicht in der Hand. Wir können sagen, ja, ich würde am liebsten immer wieder Menschen zum Durchbruch verhelfen, dass sie sich bekehren bei mir. Ja, aber vielleicht habe ich den Auftrag, eher derjenige zu sein, der jemanden einen ersten Anstoß gibt, überhaupt den Herrn zu suchen und jemand anders vollendet es. Und deswegen brauchen wir uns da nicht zu verkrampfen, sondern wir sollten versuchen herauszufinden, wo gebraucht mich der Herr? Wo will er mich haben in diesem Werk? Und wenn jemand anders dann den Abschluss macht, dann freue ich mich mit ihm und die Ehre hat sowieso der Herr. Aber wenn wir das mehr verstehen, dass wir auch mehr zusammenwirken, dass wir auch mehr verstehen, auch eine örtliche Gemeinde hat untereinander dann die Möglichkeit, zum Beispiel Menschen in Hauskreisen evangelistisch weiterzuführen. Ich habe darüber nachgedacht, im Grund ist es keine moderne, sondern eine uralte Sache. Denn im Grund sehen wir schon bei Paulus, dass er in den Häusern das Evangelium erklärt hat. Wenn man mal Apostelgeschichte 20 genau liest, dann hat der Apostel Paulus in den Häusern die Menschen evangelistisch gelehrt. Ist auch interessant. Er lehrt evangelistisch. Also er vermittelt wirklich die Zusammenhänge. Und das können wir auch machen. Nicht jeder bekehrt sich, wenn wir ihm Johannes 3,16 sagen. Ja, es ist eine ganz gute und biblisch fundierte Sache, wenn man sagt, lasst uns mal einfach ein paar Mal zusammenkommen, irgendwo zu Hause, Einladung und lasst uns die Bibel lesen, dass da einfach Zusammenhänge entstehen, dass die Menschen verstehen das Evangelium, warum sie Sünder sind. Das muss man den Menschen ja erstmal vermitteln. Und es ist am allerbesten, wenn man versucht, sie zum Beispiel, wenn da jemand die Gabe hat, sein Haus zu öffnen, Menschen aus der Nachbarschaft, aus dem Ort einzuladen. Und dann ist da ein Bruder, der hat zum Beispiel die Gabe, das Evangelium zu erklären. Da gibt es vielleicht eine Schwester, die hat die Gabe, Leute einzuladen. Und so wirken verschiedene zusammen. Und dann kann es geschehen, dass Menschen sich bekehren. Auch heute noch. Und das ist eigentlich ganz ähnlich, wie das auch in der Apostelgeschichte auch war. Ja, das sollten wir mehr sehen und dann brauchen wir auch, denke ich, wirklich das Gebet, das ist mir auch neu bewusst geworden, dass wir beten sollten für Evangelisten im Sinn von Epheser 4. Die sind uns ein Stück verloren gegangen. Ja, die einen sind Angestellte in irgendwelchen Werken, aber das finden wir in der Bibel nicht. Und die Werke werden immer liberaler und die Evangelisten auch oder sie verstummen. Und wir haben eigentlich ganz wenig freie Evangelisten, die das Evangelium verkündigen würden, auch in örtlichen Gemeinden. Das muss gar nicht Zeltevangelisation sein. Das Mittel ist vielleicht in vielen Orten gar nicht mehr das Geeignete. Ja? Darauf kommt es nicht an. Es hängt nicht an der Form. Aber wir brauchen diese Gabe, dass Menschen das Evangelium proklamieren, systematisch verkündigen in der Kraft des Heiligen Geistes, sodass Menschen sich bekehren. Das Forum zu schaffen, das muss die örtliche Gemeinde sehen, wie das am besten geht. Ja. Aber dass diese Gabe neu erweckt wird, das wäre mir zum Beispiel ein Anliegen, euch dazu auch zu ermuntern, dass ihr darum betet. Und zwar eben auch Brüder, die wirklich vollzeitlich dienen, ohne dass es da irgendeine große Bürokratie und ein Werk und ein Amt gibt, sondern die einfach dem Herrn vertrauen für ihren Lebensunterhalt und dieses Evangelium verkündigen. So wie in der Apostelgeschichte auch, so wie in der Anfangszeit. Denn dieser Dienst ist genauso wie der des Bibellehrers und des Hirten auch heute noch im Grund von Gott gegeben. Die Frage ist nur, passt er in unsere Gemeindepraxis? Ja, da passt er vielleicht nicht hin, aber da müssen wir vielleicht unsere Gemeindepraxis ändern, damit sie wieder dem neutestamentlichen Grundstruktur ähnlicher wird. Also das ist etwas, was man vielleicht auch bewegen kann. Auf jeden Fall denke ich, wirksame Evangelisation braucht das Zusammenwirken verschiedener Gaben und verschiedener Glieder in der Leibesgemeinschaft. Ja? Und das ist wichtig. Jeder von uns hat einen Anteil. Als Zeuge, das ist sozusagen die allerbreiteste und elementarste Basis von diesem ganzen Prozess, das Evangelium zu verkündigen. Tausende von hingegebenen, treuen Zeugen, die beten und die immer wieder Gelegenheiten nutzen und um Gelegenheiten bitten, das Evangelium zu bezeugen. Da fängt die Arbeit an. Und es ist interessant, dass es also immer wieder Untersuchungen gibt, die sagen, 80% der Menschen, die sich bekehrt haben, sind durch persönliche Bekanntschaften zum Glauben und zu Christus geführt worden. Ja? Also das heißt, in eurer Lebensumgebung ist das allererste Missionsfeld. Und das möchte ich euch einfach auch als Ermutigung weitergeben. Und Gott hat uns einen Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht gegeben. Kraft, auch Widerstände zu überwinden. Der Apostel Paulus sagt nicht umsonst, leide mit uns. Wisst ihr, wir leben heute in einer Zeit, wo das auch vielleicht ein Unterschied zu der Anfangszeit, wo der Herzensboden für das Evangelium immer stärker verschlossen wird. Es ist auch kein Wunder, wenn wir sehen, wie viel Okkultismus, wie viel Sünde und Gottlosigkeit und Bosheit immer mehr sich ausbreitet unter den Menschen. Der Satan versucht, die Menschen sozusagen gegen das Evangelium immun zu machen. Und es wird schwerer. Und es ist schon Leiden, wenn man zum Beispiel mit einem spöttischen, geringschätzigen Lächeln zurückgewiesen wird und die sagen, brauche doch ich nicht, ja, wie kommen sie überhaupt drauf, mich zu belästigen, ja, dann fühlt man sich irgendwie nicht mehr so freimütig, den Nächsten anzusprechen, wenn man Traktate verteilt zum Beispiel. Und das ist zum Beispiel dieses Mitleiden. Dafür brauchen wir Kraft, dass wir immer wieder vom Herrn her uns die Kraft geben lassen, uns nicht einschüchtern zu lassen, nicht uns zu schämen, nicht zu resignieren und zu sagen, heute bekehrt sich sowieso niemand mehr. Das stimmt einfach nicht. Es bekehren sich ganz bestimmt weniger Menschen in dem Abendland, das das Evangelium Generation für Generation gehört hat und zurückgewiesen hat in der großen Mehrzahl. Ja, das ist also ganz deutlich Evangeliumszeugnis des Heiligen in der Kraft des Heiligen Geistes. Da könnten wir jetzt aus der dritten Welt ganz andere Dinge erzählen. Und dort geschieht oft viel mehr, was der Apostelgeschichte näher kommt, in Bezug auf diese Freudigkeit und Kraft und Freimütigkeit und Frucht wie bei uns. Das müssen wir ein Stück akzeptieren. Wir leben in der Endzeit. Aber dennoch müssen wir wissen, Gott hat immer noch Menschen, die er rufen und die er zum Heil führen will. Und er will dich und mich gebrauchen, in der einen oder anderen Weise. Ja? Das dürfen wir nicht meinen, sondern es werden hinzugetan, bis die Vollzahl vollendet ist, und dann erst wird die Gemeinde entrückt. Und so lange besteht die Aufgabe der Evangelisation für jeden Einzelnen von uns. Ja, der Leib besteht aus allen Gliedern. Da kann kein Glied sagen, ich bin da ausgenommen. Wir sind vielleicht nicht an der vordersten Front. Und wenn wir im Gebet für die Dinge einstehen, dann sind wir erst recht an der Front. Und es ist auch ganz, ganz arg wichtig. Ja? Aber wie gesagt, Zeugnis sein, das können wir alle. Das sind wir im Grunde. Es ist nur die Frage, wie gut und wie kraftvoll ist unser Zeugnis. Wir alle sind ein Zeugnis, so oder so. Und deswegen, da dürfen wir den Herrn suchen und ihn bitten, dass er uns wirklich neu mit dieser Kraft des Heiligen Geistes ausrüstet, damit wir ein glaubwürdiges Zeugnis sein können, damit Gott durch uns noch Frucht bringen kann, damit diese kostbare Evangeliumsbotschaft noch hinausgetragen werden kann. Und da möchten wir wirklich auch den Herrn suchen, dass er uns auch zeigt, wo ganz persönlich bei uns da Hindernisse sind. Ich werde da ja morgen in meinem zweiten Vortrag drauf kommen. Ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes, auch in der Endzeit. Es ist schwerer geworden, ganz bestimmt. Wir leben nicht mehr in diesen wunderbaren Zeiten der Apostelgeschichte. Aber es ist immer noch möglich, denn unser Herr ist immer noch dasselbe. Und der Geist Gottes wohnt in jedem wiedergeborenen Gläubigen. Und zwar mit seiner ganzen Kraft. Die Frage ist nur, wie weit dämpfen wir diese Kraft? Wie weit engen wir sie ein? Wie weit sind wir gar nicht bereit für den Dienst, zu dem uns der Herr eigentlich mit Kraft ausrüsten will? Und da möge der Herr uns einfach schenken, dass wir drüber nachdenken, dass wir uns selber prüfen, dass wir uns dem Herrn vielleicht auch dadurch neu zur Verfügung stellen für diesen Zeugendienst, dass wir auch darum beten, dass in unseren Gemeinden, dass in Hausgemeinden, in Gemeinschaften wirklich diese Aufgabe auch gemeinschaftlich neu gesehen wird und man da auch neu drüber nachdenkt, dass Gott eben verschiedenartige Gnadengaben gegeben hat, die alle zur Erreichung dieser Aufgabe, Menschen zu Christus zu führen, zusammenwirken müssen und sollen. Und dann kann es vielleicht doch auch sein, dass auch in dieser schwierigen Zeit diese Aufgabe noch vermehrt wirklich angegangen wird und wir auch sehen dürfen, dass der Herr in seiner Gnade Frucht bringt. Ich wünsche es uns allen, dass wir diese Erfahrung machen und ich möchte zum Abschluss auch noch mit uns dann beten. Herr Jesus Christus, du herrlicher Heiland, wir wollen dich rühmen und preisen. Du hast dieses vollkommene Erlösungswerk am Kreuz vollbracht. Du bist auferstanden, du bist zur Rechten Gottes und du bist es auch, der dieses Werk leitet, dieses Werk der Evangeliumsverkündigung. Du bist das Haupt und wir sind die Glieder. Herr, und du siehst, dass wir doch oft diesen Auftrag, Zeugnis zu sein für dich und für das Evangelium, vernachlässigt haben, dass da in vielerlei Weise wir durch Resignation, durch Trägheit, durch Untreue, durch Eigensucht, durch mancherlei Dinge uns haben hindern lassen, das Evangelium einfältig und in der Kraft deines Geistes weiterzugeben. Lieber Herr, wir bitten dich ganz herzlich, dass du uns doch da erneuerst und uns neue Kraft und Mut schenkst, dass du uns den Weg weist, dass dein Geist uns wieder neu stärken kann zu dieser Aufgabe, dass wir auch Weisheit bekommen zu erkennen, was unsere Gnadengabe dabei ist, unsere Befähigung, die du uns gegeben hast, dass wir auch erkennen, welche Menschen unserer Lebensumgebung wirklich dieses Zeugnis von uns hören sollen. Herr, bereite du uns zu, bereite du deine Gemeinde noch zu, dass auch in den schweren Zeiten dieser Endzeit doch das Evangeliumszeugnis noch in der Kraft deines Heiligen Geistes hinausgehen kann, dass noch Menschen herausgerettet werden aus dem Verderben und dem Sumpf der Sünde. Herr, wir bitten dich ganz herzlich darum. Du bist der Sieger, Herr. Du möchtest uns Gnade geben, ja, dass dein Werk vollendet wird zur Verherrlichung deines Namens. Amen.